Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
Rechts gegen Recht haben wir unsere heutige Dossiersendung genannt. Präzise, aber nicht ganz so griffig wäre der Titel Extrem rechts gegen Recht. Denn es geht uns heute nicht um das konservative politische Spektrum, das ja schon dem Namen nach konservieren, bewahren will, zum Beispiel Demokratie und Rechtsstaat. Uns geht es heute um diejenigen, die die Grundlagen unseres Rechtsstaats beschneiden, wenn nicht gar abschaffen wollen. Demokratie, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, die Gleichheit aller Menschen, die im Artikel 1 des Grundgesetzes garantierte Menschenwürde, die eben für alle Menschen gilt, egal ob deutsch oder nicht, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Religion oder Weltanschauung. Diejenigen politischen Kräfte, die diese grundlegenden demokratischen Errungenschaften beschneiden wollen, werden aktuell immer stärker. Und wie der Blick auf andere Länder zeigt, nehmen sich diese Kräfte gerne jene Institution vor, die darüber wachen soll, dass die verfassungsmäßige Ordnung, das Recht und Gesetz eingehalten werden, die Justiz. Können Extremisten die deutsche Justiz aushebeln? Das fragen wir heute im Dossier Politik. Ich bin Thies Maasen und bei mir zu Gast sind zwei absolute Fachleute auf diesem Gebiet, aus Berlin zugeschaltet, die einstige Chefjuristin des Landes sozusagen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, und bei mir im Studio im BR ein Praktiker, der Richter Peter Noll. Schön, dass Sie beide Zeit gefunden haben für das Dossier Politik. Grüß Gott.
Ja, ich grüße Sie aus Berlin.
Grüße Sie.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie waren ja gleich zweimal Bundesjustizministerin, von 1992 bis 1996 und von 2009 bis 2013. Hätten Sie sich damals eigentlich vorstellen können, dass wir mal über so ein Thema ernsthaft diskutieren müssen, eine mögliche Unterwanderung bzw. Aushebelung der Justiz durch extreme Rechte?
In dieser Dimension habe ich mir das nicht vorstellen können. Ich habe es mir auch nicht, gerade nach 1990, als wir dann die große Beitrittswelle zur Europäischen Union der osteuropäischen Staaten hatten, nicht vorstellen können, dass wir in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union genau das erleben, wie das in Polen der Fall gewesen ist während der achtjährigen Regierungszeit von Herrn Kaczynski und seiner PiS-Partei. Nein, das ist schon nochmal eine neue Dimension. Und ich finde es gut und richtig, dass man sich jetzt sachlich, auch in Ruhe damit beschäftigt, aber auch ohne Zeitverzögerung.
Herr Noll, Sie sind Vorsitzender Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht und auch im Vorstand des Bayerischen Landesverbands der neuen Richtervereinigung, deren Ziel ist es, eine demokratische und transparente Justiz zu gewährleisten oder herzustellen. Diskutieren Sie da mit Ihren Kollegen eigentlich auch über so ein Szenario, das Aushöhlen des Rechtsstaats durch seine Feinde?
Ja, natürlich. Also nicht, weil es jetzt im Moment brennen würde, aber, wie heißt es so schön, die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wenn man sich, wie wir, auch mit der deutschen Vergangenheit beschäftigt, weiß man, dass man immer drauf achten muss. Also Justiz funktioniert nicht von allein, sondern Justiz braucht Menschen, die dafür einstehen und vor allem auch ein Umfeld, dass sie arbeiten lässt. Ja, also ich sage immer, wir sind im Grunde genommen nur Textproduzenten in der Justiz. Wenn wir einen Beschluss, Urteil oder was auch immer machen, eine Entscheidung treffen, passiert erstmal nichts, sondern das funktioniert nur, weil die Menschen sich dran halten, weil wir das Recht präsentieren und die überwiegende Mehrzahl der Menschen sagt, das muss so sein, das muss jemand entscheiden und zwar unabhängig. Und deswegen ist es natürlich immer wieder Thema. Also ich würde auch sagen, dass es jetzt im Moment besonderes Thema ist, aber eigentlich immer Thema war. Ich erinnere nur daran, dass kolportiert wird, dass der ehemalige bayerische Ministerpräsident Strauß über einen Richter, der eine Entscheidung getroffen hat, die ihm nicht passte, gesagt haben soll, der Mann ist zu entlassen.
Ein Blick ins Grundgesetz erleichtert dann etwas die Einordnung.
Haben Sie auch schon mal gehört, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ja, diese Anekdote.
Wir schauen später, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat es ja schon angesprochen, nach Polen, wo die rechtsnationalistische PiS-Partei bis zu ihrer Abwahl letztes Jahr den Rechtsstaat systematisch unterminiert hat. Ohne jetzt schon allzu sehr ins Detail zu gehen, ich meine, Sie haben es beide schon mal ein bisschen so angedeutet, aber ja, wie wahrscheinlich halten Sie denn sowas auch in Deutschland? Wie drängend ist das Problem, dass sowas passiert wie in Polen?
Also im Moment, glaube ich, haben wir kein aktuelle Szenario, das dahin führen würde, dass wir im Bundestag eine absolute Mehrheit einer rechtsextremen Partei hätten. Das sehe ich nicht, aber wir haben 3 Landtagswahlen. Wir haben dort die Situation, dass eine Partei auf alle Fälle die stärkste werden kann. In welcher Form muss man abwarten, aber die Gefahr ist da, die doch mit unserem Rechtsstaat in der jetzigen Ausprägung nicht so einverstanden ist. Also gerade rechtsextreme, autoritäre Parteien stören sich ja an der Justiz, weil die angeblich nicht zulassen würde, dass sie ihre Politik dann auch richtig umsetzen können, was doch im Namen des Volkes alles nur passieren würde. Und deshalb denke ich, es ist gut und richtig, dass auch aus Thüringen heraus da Beiträge gekommen sind, wie man vielleicht noch stärker die Unabhängigkeit der Richter absichern kann. Denn genau das führt ja auch zum Vertrauen in den Rechtsstaat. Und Vertrauen in die Justiz ist ganz, ganz entscheidend, auch für unsere Demokratie. Ins Bundesverfassungsgericht, da ist es mit am größten, aber natürlich auch in unsere Justiz und in die Unabhängigkeit ihrer Richter, dass nicht wie in anderen Ländern da im Kreml mal jemand zum Telefon greift und sagt, so muss jetzt in dem Fall Nawalny entschieden werden.
Kann ich nur unterstreichen. Sehe ich genauso. Ich sehe auch jetzt nicht 1933 oder auch 1928, möchte aber doch daran erinnern, dass die Nationalsozialisten niemals die absolute Mehrheit errungen haben bei freien Wahlen. Es ist also nicht so, dass wir hier drauf warten müssten, bis irgendeine rechtsextreme Partei eine absolute Mehrheit hat. Auch aus starken Minderheitenpositionen heraus kann man gefährlich werden.
Da haben Sie jetzt beide schon ganz viele Themen angesprochen, die wir nachher noch mal eingehender beleuchten wollen. Auch Sie, Frau Leutheisser-Schnarrenberger, haben auf die 3 Wahlen hingewiesen, die demnächst in 3 ostdeutschen Bundesländern stattfinden werden. Auch in Thüringen, und dort besteht ja sogar die theoretische Möglichkeit zumindest, dass die AfD die Regierung stellen könnte unter einem Ministerpräsidenten, der dann eventuell sogar Björn Höcke heißen würde, ein Mann, den man nicht nur rechtsextrem, sondern auch einen Faschisten nennen darf. Weil in Thüringen eben die Gefahr besonders groß ist, haben Wissenschaftler und Juristen dort ein ganz besonderes Projekt gestartet. Sie wollen wissen, was passieren könnte, wenn eine autoritär-populistische Partei wie die AfD an die Macht kommt. Mitinitiator ist der Jurist und Journalist Maximilian Steinbeiß, Gründer der Plattform Verfassungsblog. Sein Thüringen-Projekt läuft seit vergangenen Sommer. Es soll bis zur Wahl im kommenden September abgeschlossen sein. Jetzt ist also Halbzeit. Ich habe mit Maximilian Steinbeiß vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob er denn schon eine Zwischenbilanz ziehen kann.
Also wir sind mit der Recherche jetzt schon in vielen Bereichen sehr weit und haben mit sehr, sehr vielen Personen und WissenschaftlerInnen und FunktionsträgerInnen gesprochen in Thüringen, aber auch in anderen Orts und haben über 100 Gespräche geführt. Und haben in vielen Bereichen jetzt auch eine ganz gute Vorstellung, welche Spielräume dann eine autoritär-populistische Regierung beziehungsweise eine autoritär-populistische Sperrminorität im Landtag dann so vorfinden könnte und was sie damit machen könnte.
Sie haben diese Recherche, die Sie ja gerade so ein bisschen geschildert haben, in verschiedene Themengebiete aufgeteilt: Kommunales, Medienbildung, Wahlen, Sicherheitsapparat, ja. Kultur und Justiz. Uns interessiert für unsere Sendung ja vor allem die Justiz. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Also wir haben natürlich erstmal uns die Rechtslage angeschaut. Also was steht da in der Verfassung? Wie ist das alles gebaut? Wie ist das gemeint? Was gibt es dazu auch für Literatur? Und dann haben wir mit Leuten gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, mit wem wir gesprochen haben, weil diese Gespräche vertraulich waren. Aber wir haben mit den Leuten gesprochen, die in der Praxis mit diesen Regelungen zu tun haben, also in der Verwaltung und in der Justiz selber. Und auch mit Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben, die da Expertise haben und haben deren Perspektive dann auf diese Szenarien, die sich dann so rauskristallisiert haben, eingeholt und das mit ihnen diskutiert, wie das dann ausschauen würde. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, was die Besetzung von frei werdenden Richterposten betrifft. Da kommt eine riesige Pensionierungswelle, nicht nur auf Thüringen, aber auch auf Thüringen zu. Und da werden sehr, sehr viele Stellen jetzt frei in den nächsten Jahren. Und die nächste Regierung wird da diese Stellen besetzen können. Und das ist zunächst das Justizministerium, das diese Stellen besetzt mit RichterInnen auf Probe. Und wenn die dann auf Lebenszeit ernannt werden sollen, dann muss da ein sogenannter Richterwahlausschuss zustimmen. Und der wiederum muss mit 2/3 Mehrheit gewählt werden. Und das ist so ein Szenario, wenn dann eben eine autoritär-populistische Partei wie die AfD im nächsten Landtag mehr als 1/3 hat, dann hätte sie eine sogenannte Sperrminorität. Dann kann eine 2/3 Mehrheit gegen diese Partei nicht mehr zustande kommen. Und dann könnte diese Partei die Wahl der Mitglieder dieses Richterwahlausschusses blockieren und damit den Richterwahlausschuss selber und sich damit Einfluss erpressen auf zum Beispiel Personalien in der Justiz, aber auch anderweitig.
Das ist sozusagen das eine, wenn die AfD eine relevante Größe wird im Thüringer Landtag, aber nicht die Regierung stellen wird. Es gibt aber durchaus Szenarien, die schon vorgerechnet worden sind, dass, wenn bestimmte Parteien gar nicht mehr einziehen und die AfD an die 40% herankommt, dass sie dann sogar die Regierung stellen könnte, dann wird es für die Justiz wirklich eng.
Also wenn tatsächlich das zu einer Regierungsbeteiligung oder gar einer Regierungsübernahme käme, also zum Beispiel wäre dann ein solcher Justizminister in der Lage, tatsächlich diese ganzen freien Stellen erstmal mit Leuten zu besetzen. Und dadurch, dass jetzt gerade in Thüringen in vielen Gerichten jetzt nicht gerade ein Überhang an Bewerbungen ist, könnte der auch dann ziemlich gut steuern, wen er da sozusagen in die Justizkarriere reinschleust. Wenn es einer solchen Justizministerin gelänge, auch tatsächlich dann an den Gerichtspräsidien ihre eigenen Leute zu platzieren, also als Gerichtspräsidenten an den Amtsgerichten, an den Verwaltungsgerichten, an den Landgerichten und so weiter. Das ist eine wahnsinnig mächtige Position, weil die entscheiden über die Karrieren der ganzen Richter an diesen Gerichten. Und die können dann tatsächlich steuern darüber, dass sie über die Beurteilungen, die sie schreiben, wer da in welchem Tempo Karriere macht.
Es gibt also, wenn ich es richtig verstehe, so ganz viele kleine Stellschrauben, die auch gestellt werden könnten, wo man ja Entscheidungswege, Karrierewege beeinflussen könnte. Ich habe auf Ihrer Homepage einen interessanten Artikel darüber gefunden, wo quasi das Szenario beschrieben wird, dass ein AfD-Abgeordneter zum Beispiel bei einer Parteiveranstaltung den Holocaust leugnet oder eine Demonstrantin sogar krankenhausreif schlägt und über Umwege über den Immunitätsschutz es schaffen könnte, die AfD-Fraktion ihn von der Strafverfolgung auszunehmen. Ist sowas wirklich vorstellbar?
Abgeordnete im Parlament sind erstmal immun gegen Strafverfolgung und da muss das Parlament die Immunität aufheben und bisher ist es eine reine Formalie. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, die missbraucht werden könnte, gerade wenn dann eben Abgeordnete Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen sind, dass dann ein Landtag, in dem eine solche Mehrheit besteht, sich weigert, diese Immunität aufzuheben und dann könnte das passieren. Aber ich glaube, die größere Gefahr ist nicht so sehr das Justizressort, sondern das Innenressort. Bei der Justiz ist doch sehr vieles einfach auch bundesrechtlich geregelt. Was das Innenressort betrifft, da geht es um die Polizei.
Die der Justiz zuarbeitet, was ja auch nicht ganz uninteressant ist.
Genau, die arbeiten der Justiz zu, wenn es um Strafermittlungen geht, also beziehungsweise den Staatsanwaltschaften zu, um genau zu sein, die auch eben nicht unabhängig sind, anders als die Richter. Staatsanwälte sind jedenfalls in der Theorie und diese Theorie könnte dann benutzt werden, weisungsabhängig gegenüber dem Justizministerium. Also ein Justizminister könnte zum Beispiel die Staatsanwaltschaft anweisen, bestimmte Ermittlungsverfahren einzustellen, wenn sie eben gegen die eigenen Leute gehen zum Beispiel oder im rechten Milieu. Oder sie könnte sie auch anweisen, bestimmte Ermittlungsverfahren besonders voranzutreiben und da sozusagen so eine Politisierung in die Strafverfolgung reintreiben.
Maximilian Steinbeiß war das, Gründer und Chefredakteur des Verfassungsblogs über das Thüringen-Projekt. Peter Neul, Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht und die einstige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sind meine Gäste heute im Dossier Politik. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie sind mir zugeschaltet aus Berlin. Ich sehe Sie nicht, aber ich sehe Peter Neul, der mir gegenüber hockt und der hat bei diesem Interview ganz fleißig genickt und auch mitgeschrieben. Ein interessantes Projekt aus Ihrer Sicht, Herr Neul?
Ja, spannend. Also Herr Steinbeiß ist mir schon vor vielen Jahren mit einem Artikel aufgefallen, der Volkskanzler, der erschien in der Süddeutschen Zeitung und war damals schon ein Eye-Opener, ist mittlerweile Standard. Ich höre Sie im Hintergrund, Frau Leuthäuser, Sie haben es auch gelesen.
Ja, das ist so wunderbar geschrieben.
Ja, es gibt auch eine wunderbare Lesung, szenische Lesung davon, die man über die Bundeszentrale für politische Bildung sich anschauen kann, wo dieser Text, der ganz harmlos daherkommt, einmal ja darlegt, wie man mit legalen Mitteln unsere Verfassung aushöhlen könnte. Das ist ja auch mittlerweile, werden Sie mehr darüber sagen können, Thema in der Arena in Berlin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ja, das ist ein Thema in Berlin, aber ich wollte gern auch noch zu Herrn Steinbeiß sagen, ich schätze ihn auch sehr und wegen seines Thüringen-Projektes bekommt er im April, am 20. April, die Theodor-Heuss-Medaille. Das ist die Theodor-Heuss-Stiftung, die eben gerade ziviles Engagement auszeichnet und wir haben das Thema Demokratie unter Druck, Verantwortung übernehmen und ich finde, Herr Steinbeiß hat in vorbildlicher Weise mit diesem Projekt Verantwortung übernommen, allen die Augen zu öffnen, wo eben Gefährdungen da sind, nicht zu übertreiben, aber sehr klar begründet aufzuzeigen, wo ohne Änderung von Gesetzen, ohne überhaupt das Grundgesetz in die Hand zu nehmen, schon starker politischer Einfluss einer rechtsextremen Partei bei bestimmten Wahlergebnissen ausgeübt werden kann. Und das ist über das Personal. Das ist, wie eben schon ausgeführt, natürlich ganz besonders da, wo es politische Beamte in Führungspositionen, Landesverfassungsschutzämter oder Polizeipräsidien gibt. Das ist ja dann Landesangelegenheit. Da kann man amtierende Beamte in den einstweiligen Ruhestand versetzen und dann genehme Personen dorthin setzen, die eben genau das machen, was die Partei möchte und dann natürlich im Zweifel auf einem Auge blind ist.
Dieses Projekt bezieht sich ja dem Namen nach schon auf Thüringen, Herr Noll, als Teil der bayerischen Justiz. Sind da Sachen, wo Sie aber auch als bayerische Richter aufhorchen?
Ja, das ist strukturell ja im Prinzip das Gleiche. Also wir haben an der Spitze der Justiz ein Justizministerium, einen Justizminister, der über die Staatsanwaltschaften, das hat Herr Steinbeiß sehr richtig erwähnt, bis ins letzte Ermittlungsverfahren hineinregieren könnte, sage ich jetzt mal ausdrücklich, weil das natürlich nicht der Fall ist im Moment.
Die Staatsanwaltschaften, um das nochmal zu betonen, sind weisungsgebunden.
So also ist
im Gegensatz
es. So
zu den Richtern nicht unabhängig.
So steht es im Gerichtsverfassungsgesetz drin. Ja. Und es ist eine uralte Forderung der neuen Richtervereinigung.
Und von mir.
Von Ihnen auch. Ja,
ich bin eine der ganz wenigen im Kreis der Justizminister, früheren Justizminister, die das immer vertreten
haben. Ja, ich habe auch schon erlebt, dass Justizminister.
Um das mal klarzumachen, Sie wollen das abschaffen, oder? Also darin sind Sie sich einig.
Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass zumindest das externe Weisungsrecht, dass eine Staatsanwaltschaft intern einheitlich nach außen hin auftritt, das hat was für sich, dass man innerhalb der Staatsanwaltschaften sagt, wir wollen mit einer Stimme sprechen und verfolgen eine Rechtsmeinung. Das lässt sich hören, aber warum das von der Politik her, von außen her gesteuert werden muss, leuchtet überhaupt nicht ein. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das aktuell missbraucht wird. Mir ist persönlich auch kein Fall bekannt. Ich selber bin weder als Staatsanwalt noch als Richter jemals da in die Situation gekommen, dass irgendjemand versucht hätte, meine Rechtsmeinung, meine unabhängig gewonnene Meinung zu beeinflussen. Aber das ist ja letztlich alles nur, ja, Goodwill, wenn man so will. Also das ist ja letztlich so eine Art Tradition.
Genau.
Und
man macht das nicht.
Man macht das nicht, genau. Das macht man nicht. Was machen wir, wenn da jemand sitzt, der sich an diese Tradition nicht hält? Nicht? Und das, finde ich, hat Herr Steinbaus im Thüringer Projekt sehr schön rausgearbeitet. Staatsanwaltschaft, Sie haben das richtige Stichwort gesagt. Frau Leutheusser-Schnabenberger, Personal. Nun sind Richterwahlausschüsse, die wir in Bayern nicht haben, sondern da geht es über das Justizministerium ohne Wahlausschuss. Auch kein Allheilmittel, das hat Herr Steinbeiß für Thüringen auch rausgearbeitet, weil natürlich in Wahlausschüssen auch blockiert werden kann und bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen auch die richtigen oder in Anführungsstrichen richtigen Leute rangezogen werden können. Da ist für mich die einzige Hoffnung, dass eine Wahlperiode 4 oder 5 Jahre währt in den Ländern und dass ein Justizpersonal insgesamt auszutauschen Jahrzehnte dauern würde. Also das ist nicht so schnell. Schneller geht's bei den Schöffen, aber die sind in der Regel einzufangen. Ich habe viel mit Schöffen zusammengearbeitet, immer sehr gut, habe nie irgendein Problem gehabt, kenne auch wenige Kollegen, die Probleme hätten mit Schöffen. Aber da ist natürlich denkbar, dass man da was steuert. Das war letztes Jahr ein großes Thema.
Da gab es mal tatsächlich eine regelrechte Kampagne von der extremen Rechten. Geht in die Schöffen, also werde Teil der Justiz.
Aber das hat keinen Erfolg gehabt. Also was ich so sehe, sind die Schöffen wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft und sind in der Regel durch erfahrene Richterkolleginnen und Kollegen so weit einzufangen, dass sie im Rahmen des Rechts ihre Meinung äußern. Ansonsten ist die Justiz, das muss ich jetzt auch mal ganz grundsätzlich sagen, natürlich nicht frei schwebend. Wir sind kein UFO, wir sind jetzt nicht irgendwie jenseits der Gesellschaft. Wenn es in der Gesellschaft Stimmungen gibt, dann spiegeln sie sich natürlich auch in der Justiz wieder. Und das ist auch okay, sofern es im Rahmen des Rechts sich bewegt.
Und Sie sagten ja gerade, wenn einmal ein Richter dann ernannt worden ist, wie auch immer das Verfahren ist, dann ist er, das Bundesverfassungsgericht nehme ich jetzt einmal aus, eben doch bis zu seinem Ruhestand Richter. Und deshalb hat ja in Polen zum Beispiel die Regierung damals in so einer Reform, die hat man gar nicht für so bedeutend erachtet, begonnen, eben das Ruhestandsalter herabzusetzen, vorzuziehen, zu versuchen, auch so einen Richter vorzeitig vielleicht in den Ruhestand zu versetzen, um eben dann möglichst viele freie Stellen zu haben, um dann Gefolgsleute, ich sag mal sogenannte linientreue Richterinnen und Richter dorthin zu setzen. Und deshalb sind alle Themen rund um Ruhestand, Dauer einer Richtertätigkeit natürlich schon ganz, ganz wichtig, auch für die einmal Beständigkeit der Justiz und ihre Unabhängigkeit. Und da kann man mit kleineren Regelungen, ich nenne die jetzt mal so, sogenannten kleineren Regelungen, dann auch große Wirkungen erzeugen, negative Wirkungen.
Das wollte ich gerade fragen. Können Sie da auch aus Ihrer Erfahrung noch Beispiele nennen, wo denn bei uns, also auf Polen kommen wir nachher nochmal ausführlicher zu sprechen, aber wo da auch bei uns so Möglichkeiten wären?
Also ich kann aus meiner jetzt Amtszeit, wo ich ja nur mit der Ernennung von Bundesrichtern zu tun hatte. Wir haben auf Bundesebene ja Richterwahlausschüsse im Parlament, wo auch Vertreter des Bundesrates drin sind, zu tun gehabt. Da spielt die jeweilige Justizministerin oder der Justizminister nur eine dienende Rolle. Man hat kein Stimmrecht im Richterwahlausschuss, man leitet die Akten weiter, man kümmert sich darum, dass die Beurteilungen kommen. Aber da weiß ich natürlich, welche große Rolle, und das wurde ja vorhin schon angesprochen, Beurteilungen haben. Und wenn eben dann an der Spitze eines Gerichtes entsprechende Gefolgsleute sitzen, dann kann man versuchen, über Beurteilungen einiges zu steuern. Da müssen gar nicht die Noten jetzt, wer weiß, wie herabgesetzt werden, aber auch durch Texte. Richterwahlausschuss kann sich zwar im gewissen Sinne schon darüber hinwegsetzen. Das passiert auch immer mal. Aber da gibt es verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Ich habe aber während meinen Amtszeiten nicht erlebt, dass da ein Versuch unternommen worden wäre, jemanden irgendwo unterzubringen, wo man hinterher die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte. Also das lief eigentlich alles voll in den geordneten Bahnen. Aber man kann es eben, wenn man andere Mehrheiten hat, andere Intentionen hat, sehr wohl auch diese Verfahren versuchen zu beeinflussen.
Ganz aktuell wird ja darüber debattiert, das Bundesverfassungsgericht vor Einflussnahmen zu schützen. Also man hört jetzt aktuell, es gäbe doch wieder, nachdem Gespräche zwischen der Ampelregierung und der Union ausgesetzt worden sind zu diesem Thema, es gäbe jetzt doch wieder im Hintergrund Gespräche. Wie wichtig halten Sie beide das? Fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Noll. Wie wichtig ist denn sowas, dass man das Bundesverfassungsgericht wetterfest macht?
Ich halte es für sehr wichtig. Also wie gesagt, der Artikel von Herrn Steinbeiß, ein Volkskanzler, hat das anhand eines Beispiels sehr schön herausgearbeitet. Ich darf es kurz referieren, in aller Kürze, auch für die nicht juristischen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich bin gespannt.
Also wir haben bis jetzt zwei Senate am Bundesverfassungsgericht und die Idee von Herrn Steinbeiß war, dass eine rechte Mehrheit im Bundestag einen dritten Senat einrichten könnte. Und diesen macht sie zuständig für Organstreitigkeiten, also für alles, was zwischen den Verfassungsorganen oder zwischen Bund und Ländern streitig wird, zuständig und besetzt ihn zumindest zur Hälfte mit eigenen Leuten. Und das würde dazu führen, dass auch verfassungswidrige Gesetze des Bundestages nicht mehr vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden könnten, weil man in einem dafür zuständigen Senat eine Mehrheit bräuchte. Wenn man die Hälfte mit eigenen Leuten besetzt, natürlich nicht zustande kommt. Das ist ganz kurz das Szenario, was er da so schildert. Er hat recht, dass man mit einfachen Mehrheiten das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändern könnte und dann auch entsprechend seine Leute dahin schicken könnte. Bis jetzt, das haben Sie sehr schön geschildert, macht man das nicht. Ja? Man könnte aber, wenn man sich an Absprachen, an demokratische Gepflogenheiten nicht mehr hält. Und deswegen ist es richtig und wichtig, das abzusichern im Grundgesetz. Mhm. Und die Vorschläge, die dazu sind, zum Beispiel, dass man die Zahl der Senate festschreibt, dass man, was Sie eben angesprochen haben, Frau Leutheusser-Schnarrenberg, das Ruhestandsalter festschreibt, dass man die Amtsdauer festschreibt und auch das Wahlverfahren, das würde das Bundesverfassungsgericht jedenfalls einer schnellen Übernahme entziehen.
Ja, ich teile das uneingeschränkt. Ich habe hier den Volkskanzler vor mir liegen als Artikel und da wollte ich gerade nur mal einen Satz vorlesen. Die beiden bestehenden Senate, so die offizielle Begründung, sollen sich mit ihrer ganzen Kraft dem Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger widmen. Und der dritte Senat dann mit Organklagen, abstrakten Normenkontrollverfahren und so weiter befasst sein. Lässt sich das nicht hören? Klagt nicht das Verfassungsgericht selbst seit Jahren über seine Überlastung? Also so der Volkskanzler, der diese Überlegungen dem Volke nahe bringt. Kommt dann so daher, dass viele, die sich damit gar nicht befassen, sagen, oh, ist doch wunderbar, das wird jetzt gestärkt, das Gericht mit so einem dritten Senat. War ja immer schon mal eine Überlegung, sollte es einen dritten geben, kam immer mal wieder vereinzelte Vorschläge, nie ernsthaft verfolgt. Denn gerade wenn diese Verfahren, Organklagen, abstrakte Normenkontrollverfahren, wenn die alle dort landen und da sind 4 Gefolgsleute der Regierung drin und dann noch 4 aus dem Bundesrat, dann gibt es ein Patt mit 4-4 und dann gelten die Klagen als abgewiesen. Dann hat man da keinen Erfolg. Von daher ist es sehr gut, dass jetzt über diese Gespräche auch ganz konkret berichtet wird. Und ich hatte letzte Woche, Herr Steinbeiß war dabei, eine Veranstaltung in der Politischen Akademie in Tutzing und dazu auch ein Gespräch mit dem Abgeordneten Herrn Krings von der CDU, der schon lange auch sich mit diesen Fragen befasst. Und er sagte mir, dass nachdem Herr Merz erst sehr zurückhaltend war, sich auf diese Vorschläge überhaupt mal im Gespräch einzulassen, der Regierungskoalition, man jetzt aber sehr wohl bei diesen Gesprächen dabei sei. Das war auch seine Auffassung. Er macht ja da auch viel Rechtspolitik, ist Professor für Staatsrecht. Denn wir brauchen ja eine Zweidrittelmehrheit, wenn die entsprechenden Artikel 92 folgende im Grundgesetz da ergänzt werden sollten. Und da ist eben auch wichtig, diese 12-jährige Amtszeit, die es jetzt gibt, dort festzuschreiben. Denn das stärkt ja auch die Unabhängigkeit der Verfassungsrichterinnen und Richter. Die müssen nicht überlegen, muss ich bei meinen Entscheidungen ein bisschen drauf schauen, wie vielleicht die Reaktionen sein werden in der Öffentlichkeit, weil ich ja wiedergewählt werden möchte. Das gibt es nicht. 12 Jahre unabhängige Verfassungsrichter und dann kehrt man entweder zurück an eine Hochschule oder aus einem früheren Beruf als Anwalt. Das kann ja auch der Fall, leider zu selten, dann auch sein. Und das auch im Grundgesetz festzuschreiben, halte ich wirklich für wichtig, neben einigen anderen Aspekten.
Wir ziehen schon mal eine Zwischenbilanz. Es kommt nicht nur darauf an, wie die Institution Justiz aufgestellt ist, sondern auch, wer als Staatsanwalt Anklage erheben oder als Richterin Urteile sprechen darf. Dass diejenigen, die den Rechtsstaat repräsentieren und durchsetzen, auf dem Boden des Rechtsstaates stehen, insbesondere Staatsanwältinnen und Richter, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ist es aber nicht unbedingt. Meine Kollegin Alina Hans über den Fall eines Verfassungsfeindes, der sich anschickte, in der Justiz Karriere zu machen.
Es ist Januar 2020. Matthias B. hat gerade sein erstes Staatsexamen bestanden. Sein nächster Schritt auf dem Weg zum Volljuristen, das Referendariat. Das sind 2 Jahre Ausbildung in allen Rechtsgebieten. Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht und schließlich eine Station in einer Anwaltskanzlei. Das Referendariat ist Voraussetzung für das zweite Staatsexamen. Erst wenn das bestanden ist, darf Matthias B. Rechtsanwalt, Staatsanwalt oder sogar Richter werden. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Bayern, wo er sein Referendariat machen möchte, lehnt ihn ab. Denn Matthias B. ist Mitglied der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg. Er versucht es in Thüringen und schließlich in Sachsen. Auch dort wird seine Bewerbung abgelehnt. Für die Ausbildung am Oberlandesgericht in Dresden ist Sabine Schönknecht zuständig. Sie erklärt, warum es schwierig ist, Bewerber abzulehnen.
Kann ich vorher jemanden bremsen und sagen, wenn du schon fertig wärst, könntest du noch Anwalt werden, aber ich lasse dich jetzt gar nicht erst fertig werden. Da bewegen wir uns in diesem grundrechtlichen Bereich Ausbildungsfreiheit, Ausbildungsmonopol. Der Staat, also in dem Fall die Bundesländer, haben bei den Juristen das Ausbildungsmonopol. Sie werden nirgends anders das zweite Staatsexamen bekommen.
Denn egal ob Rechtsanwältin in der freien Wirtschaft oder Richter am Amtsgericht, die staatliche Ausbildung müssen alle durchlaufen. Wer also nicht zum Referendariat zugelassen wird, kann auch nicht Jurist werden. Daher klagt sich Matthias B. durch. Mehrere Gerichte verweigern ihm wegen seiner Verfassungsfeindlichkeit die Ausbildung. Schließlich erhebt er Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Sachsen. Das ist das Gericht, was dem Bundesverfassungsgericht auf Landesebene entspricht. Sabine Schönknecht erklärt, worum es in der Entscheidung geht.
Artikel 12 des Grundgesetzes, der halt regelt die Berufsfreiheit und die Ausbildungsfreiheit ist ein Teil davon. Das heißt, ich brauche Gründe, jemandem zu sagen, du darfst einen bestimmten Beruf nicht ergreifen. Und wenn ich sage, du darfst nicht Referendar werden, verlagere ich das nach vorne oder ich entlasse dich als Referendar. Dann sage ich, mir egal, ob du den Beruf ergreifen kannst, du wirst ihn nicht ergreifen, weil du die Ausbildung dafür nicht bekommst. Das sind immer die Dinge, die abgewogen werden müssen.
Der Verfassungsgerichtshof wägt ab und entscheidet, Matthias B. darf sein Referendariat in Sachsen beginnen. Allerdings unter Auflagen, um die Justiz nicht zu gefährden. Denn in der Strafrechtsstation könnte es zum Beispiel dazu kommen.
Referendare können, und das sogar ohne, dass einer daneben steht, bei kleineren Sachen den Staat vertreten, in Robe auftreten, vorm Strafgericht und die Staatsanwaltschaft vertreten, also die Strafanträge stellen und so weiter. Da haben wir gesagt, das findet nicht statt. Weil in dem Moment ist es nach außen Repräsentieren des Staates.
Unter Auflagen macht Matthias B. sein Referendariat. Ein Kompromiss also in der Frage, ob der Staat Verfassungsfeinde ausbilden sollte. Der Versuch, sich dagegen zu wehren, ist in Sachsen vorerst gescheitert, wie Ausbildungsleiterin Sabine Schönknecht eingesteht.
Wir haben uns verurteilen lassen. Wir haben auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes uns verurteilen lassen vom Verwaltungsgericht. Wir haben in 2 Anläufen, Herr B. war nicht im ersten Anlauf hier erfolgreich, uns dagegen gewehrt, jemanden einzustellen, der in unseren Augen nicht hinreichend auf dem Boden der Verfassung stand. Wir haben ihn dann genommen, weil wir dazu verurteilt worden sind.
Wie viel Toleranz muss ein Staat denjenigen gegenüber zeigen, die nicht tolerant sind? Wie weit darf die freie politische Meinungsäußerung gehen? Wann muss sie aufhören? Und lassen sich Verfassungsfeinde in der Justiz überhaupt verhindern? Für Sabine Schönknecht aus der sächsischen Justiz ist klar, eine Überprüfung der Bewerberinnen und Bewerber ist nicht möglich und auch nicht gewollt.
Diese Überlegungen, die es vielleicht irgendwo gibt, zu sagen, da muss man doch mal gucken. Wir wollen ja kein Staat sein, wo jeder vom Verfassungsschutz überprüft wird, verdachtslos. Das ist nicht möglich und das ist auch etwas, was wir als Rechtsstaat nicht wollen. Wir wollen kein Staat sein, wo der Verfassungsschutz jeden Bürger im Blick hat.
Auch wenn Matthias B. mittlerweile sein Referendariat beendet hat, die Frage, wie der Staat mit Verfassungsfeinden in seiner Ausbildung umgehen soll, ist noch nicht abschließend geklärt. Aktuell befasst sich das Bundesverwaltungsgericht damit.
Dürfen Feinde des Rechtsstaates zu Juristen ausgebildet werden? Alina Hand ist dieser Frage nachgegangen. Und bei mir zu Gast im Dossier Politik sind heute 2, die die Juristenausbildung schon lange erfolgreich abgeschlossen haben. Die FDP-Politikerin und langjährige Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger und Peter Noll, Vorsitzender Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht und aktiv in der neuen Richtervereinigung. Was wir da gerade in dem Beitrag gehört haben, klingt ja ein bisschen absurd. Ein Staat, der laut seiner Verfassung eine pluralistische Demokratie ist, in der alle Menschen gleich sind, auch vor dem Gesetz, in der jeder Mensch unveräußerliche Rechte genießt. Ein solcher Staat bildet also einen Mann zum Rechtsvertreter aus, der Mitglied in einer Neonazi-Partei ist, die die Gleichheit aller Menschen abstreitet und unsere Demokratie bekämpft. Ein Verfassungsfeind. Also, ja, was würden Sie sagen, Frau Leutheuser-Schnarrenberger? Da sind ja viele Fragen in den Beitrag aufgeworfen worden. Ist das ein bedauerlicher Einzelfall? Verweist es auf Fehler im System?
Also ich denke, dass es schon Einzelfälle sind. Ich denke nicht, dass wir da ein Massenproblem haben. Aber es ist ja in dem Beitrag wirklich sehr differenziert geschildert worden. Auch die verschiedenen bis heute jetzt auch noch anhängigen Rechtsverfahren und die Abwägungen mit Blick auf Artikel 12 Grundgesetz. Wir haben hier die Besonderheit, dass man als Volljurist nur dann seinen Beruf ausüben kann, wenn man eben auch die Referendarzeit mit dem 2. Staatsexamen dann absolviert hat und sonst eben nicht den Zugang zu Berufen hat. Nur Zugang zu Berufen haben, als Richter, als Staatsanwalt, auch als Rechtsanwalt, wenn man verfassungsfeindliche Positionen vertritt und zwar hier unstreitig mit der Mitgliedschaft im dritten Weg. Es gibt ja auch Fälle, wo man so vielleicht mal Äußerungen hört, aber nicht über Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei, die nicht verboten, aber als verfassungsfeindlich bewertet wird, ist, dann ist es noch weniger klar. Und hier sind diese Abwägungen, die im Landesverfassungsgericht stattgefunden haben zu Artikel 12, ja doch, denke ich, welche, die man immer noch mal hinterfragen kann und auch hinterfragen muss, denn es bleibt einfach ein doch Gefühl zurück, dass man vielleicht doch nicht ausreichend genug sich gegen Verfassungsfeinde in unserem Verfassungsstaat in entscheidenden Positionen wehren könnte.
Wie wäre denn das im Falle einer AfD-Mitgliedschaft? Da kommt es jetzt darauf an, wie die ganzen Urteile oder die ganzen Verfahren ausgehen, die gerade so am Laufen sind, oder?
Also die AfD ist in Teilen ja eine als rechtsextremistisch eingestufte Partei, als Verdachtsfall, rechtsextremer Verdachtsfall. Das Oberverwaltungsgericht Münster befasst sich diese Woche damit. Man rechnet mit einer baldigen Entscheidung und keine Partei, die als verfassungswidrig verboten ist. Das gibt ja da ganz, ganz besondere Verfahren mit großen Hürden, aber doch mit einer Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall mal unterstellt. Das würde bestätigt. Dann kann ich mir ehrlich gesagt auch mit intensiver Abwägung nicht vorstellen, dass das den Weg ebnen sollte, dann auch ein Volljurist zu werden und in den Staatsdienst zu kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Herr Noll.
Ja, ich denke, man muss erstmal unterscheiden. Also ein Volljurist werden ist das eine, in den Staatsdienst kommen ist das andere.
Ja.
Also ich kann die Entscheidung aus Sachsen gut nachvollziehen, weil die Ausbildung zu verweigern läuft auf ein lebenslängliches Berufsverbot hinaus. Also der Mann kann dann auch nicht Anwalt werden. Und das muss sehr, sehr hohe Hürden haben. Also kann ich nachvollziehen. Zum Einzelfall kann ich jetzt wenig sagen. Der Jurist sagt in so einem Fall, kennt die Akten nicht. Also weiß ich nicht. Was das andere angeht, in den Staatsdienst kommen, da haben Sie jetzt eben das Beispiel der AfD angesprochen. Da würde ich auch sagen, auch da kommt es auf den Einzelfall an. Zum einen gibt es ja jetzt keine öffentlichen Mitgliederlisten. Ja, keine Partei hängt an Marktplatz aus, wer bei ihnen Mitglied ist. Man muss dann schon irgendeine Funktion übernehmen oder selbst kommunizieren.
Ab und zu wird es geleakt, aber das dürfen Sie ja dann auch nicht verwenden.
Ja, also das passive Mitgliedschaft als solche würde ich jetzt mal auch, ich würde mal mit den Menschen reden. Ja, mal auf den Zahn fühlen und mal ein paar Fragen stellen. Das Zweite ist, wenn man aktiv ist, auch da gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man da aktiv sein kann. Man weiß ja von der AfD, auch hier gerade aus Bayern, dass es da solche und solche gibt und die Flügel sich heftig bekämpfen. Natürlich nach außen hin nicht so, aber ich würde das auch vom Einzelfall abhängig machen.
Aber auf den Zahn fühlen, das hört sich ja fast so ein bisschen nach einer Gesinnungsprüfung an. Ist das das, was es dann doch bräuchte in der Juristenausbildung?
Also ich rede nicht von Gesinnung, ich rede von Rechtstreue. Und insbesondere eine Treue zu unserer Verfassung. Und was für eine großartige Verfassung das ist, das sieht man jetzt nur gerade an der Entscheidung aus Sachsen, die Sie eben zitiert haben. Ja? Also die Freiheit auch auszuhalten, dass Menschen auf Irrwegen, auf geistigen Irrwegen sind und sie nicht von vornherein in die Ecke zu stellen und sie ihrer Existenzgrundlage zu berauben, ist eine große Errungenschaft. Und wir dürfen die uns auch nicht im Kampf gegen die Gegner der Verfassung selbst kaputt machen. Also die Freiheit darf nicht geopfert werden im Kampf um die Freiheit.
Das Stichwort Berufsverbote ist gerade gefallen. Da gibt es ja eine sehr unrühmliche bundesdeutsche Geschichte mit Berufsverboten, die in den 70er, 80er Jahren ja vor allem Linke getroffen haben, also Verfassungsfeinde.
Deswegen war ich auch, als ich hier in meiner Funktion im Hauptrichterrat in Bayern damit befasst war, erstmal skeptisch, als ich hörte, dass der Verfassungsschutz auch in Bayern jetzt wieder schauen will auf Neueinstellungen. Das hat eine unrühmliche Vergangenheit. Andererseits kann man nicht mit zweierlei Maß messen. Also man muss sagen, Feinde der Verfassung haben in empfindlichen Stellen im Staatsdienst. Ich sag mal als Richter, Staatsanwalt. Ich rede jetzt nicht von den Boten, ja, sondern von Leuten, die gravierende Entscheidungen zu treffen haben, haben da nichts zu suchen. Da bin ich also strikt. Und das gilt für Linke wie für Rechte. Das ist doch auch klar. Ich kann auch niemanden brauchen, die hier ein Rätesystem einführen will.
Also ich denke, das ist klar und das ist ja auch die Lehre aus dem Extremismus erlassen, die wir hatten, wo dann eben auch in wirklich nicht entscheidenden Positionen, Lokomotivführer, andere mehr, dann ein Berufsverbot quasi ausgesprochen wurde. Und natürlich muss man alle gleich behandeln vom Gesetz, ob nun mit rechts- oder linksextremistischer Gesinnung und Haltung. Aber es ist eben, wie wir jetzt an diesem Fall Matthias B. eben sehen, nicht so einfach, wirklich dann auch Verfassungsfeinde fernzuhalten. Hier war es mit dem dritten Weg klar. Es wird doch viel, viel schwieriger, wenn man keine Mitgliedschaft in einer Partei hat, identitäre Bewegung, also eine Organisation oder anderes, wo man schon auch vom Verfassungsschutz in den öffentlich zugänglichen Berichten eine klare Einschätzung hat, sondern wenn es einfach eben die Haltung, die Gesinnung ist, schlägt sich nicht nieder in irgendeiner einem Engagement. Und wenn man dann Richter ist auf Lebenszeit, dann entfaltet sich solch eine Vorstellung und dann kommt die zum Ausdruck. Und dann will man vielleicht in den Richterfunktionen, in denen man ist, das auch mit zum Ausdruck bringen und dann zu prüfen, kann jemand auch versetzt werden aus einem bestimmten Richteramt in ein anderes Richteramt, wo er vielleicht weniger anrichten kann oder sogar entlassen werden. Das ist dann in unserem Rechtsstaat ganz, ganz schwierig.
Sehr zu Recht. Sehr zu Recht, sagt der Richter, natürlich im Eigeninteresse.
Ja, natürlich.
Nein, das sage ich nicht in meinem Eigeninteresse. Ich meine, ich bin sowieso schon mit 63 jenseits von Gut und Böse. Also ich sage das wirklich nicht im Eigeninteresse. Ich sage das im Interesse der Unabhängigkeit, die ich auch nicht jetzt als persönliches Privileg auffasse, sondern die essentiell für die ganze Funktion der Justiz ist. Wenn ich jemanden entscheiden lasse über etwas und dieser Mensch ist nicht unabhängig, ist es kein Richter. Ganz einfach. Dann lasse ich eine Organisation, letztlich einen Chef oder etwas feiner ausgedrückt die Exekutive entscheiden, wenn der Richter nicht unabhängig ist. Ich möchte aber an dieser Stelle doch nochmal einhaken. Wir drehen uns jetzt sehr stark um Einzelfälle, um einzelne Rechtsextreme. Das ist meines Erachtens nicht das Problem. Das Problem, was wir in der ersten Hälfte schon angesprochen hatten und was auch Herr Steinbeiß formuliert, ist ja der Einfluss auf die Justiz von oben. Mhm. Also das Problem sitzt im Justizministerium. Das sage ich Ihnen als ehemalige Justizministerin, die da kein Problem war. Das muss ich mal ausdrücklich sagen. Aber eins sein könnte einer ihrer Nachfolger auf Länderebene. Und das ist das Personal. Sie haben es eben ausdrücklich angesprochen. Mhm. Wir von der Neuen Richtervereinigung fordern schon immer, dass das aus dem Justizministerium rausgenommen werden muss. Insbesondere die Entscheidung über Beförderung. Sie haben eben über Beurteilung und so weiter gesprochen. Das ist der berühmte goldene Zügel. Auch das ist ein starkes Instrument, Einfluss zu nehmen. Richter sind auch nur Menschen und wollen vorwärts kommen. Das ist doch ganz klar. Und wenn es dann Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, oh, ich komme besser vorwärts, wenn ich mich nach dem richte, was mein Justizminister meint, dann habe ich einen starken Hebel auf die Justiz. Und das gehört abgeschafft. Ja, ich persönlich, wir sind der Meinung, Beförderung haben bei Richtern sowieso überhaupt nichts zu suchen, weil jedes Richteramt genauso wichtig ist. Als alter Strafrechter sage ich Ihnen, dass ein Ermittlungsrichter, der einen Haftbefehl erlässt oder nicht erlässt, auf den Gang des Ermittlungs- und Strafverfahrens einen genauso großen Einfluss hat wie der Revisionsrichter beim BGH, der 3 Jahre später grundsätzlich über fernziselierte Rechtsfragen entscheidet. Und deswegen ist es überhaupt nicht einzusehen, warum der Kollege, die Kollegin, die am Amtsgericht entscheidet, einen ganz anderen Status, eine andere Besoldung hat als der Kollege am Bundesgerichtshof.
Wie man wichtige Posten in der Justiz, etwa Verfassungsrichter oder Generalstaatsanwälte, mit willfährigen Parteigängern besetzt, wie man so systematisch die Justiz auf Linie bringen kann, das zeigt ein Blick in unser Nachbarland Polen. Dort hat die nationalistische bis rechtsradikale Partei PiS nach der erneuten Machtübernahme 2015 den Rechtsstaat jahrelang systematisch ausgehöhlt. Und sie hat sich auch kaum davon beirren lassen, dass sie dafür von der Europäischen Union immer wieder gerügt oder sogar mit Strafzahlungen belegt worden ist. Die PiS, der Name steht übrigens ausgerechnet für Recht und Gerechtigkeit, ist im vergangenen Jahr abgewählt worden und die neue liberale Regierung versucht nun erklärtermaßen den Rechtsstaat wiederherzustellen. Ich habe darüber mit unserem Warschauer Korrespondenten Martin Adam gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie die PiS es eigentlich angestellt hat, die Justiz zu unterminieren.
Also um zu verstehen, was da passiert ist 2015 und 16, ja vor allem muss man sich vor Augen halten, dass die PiS damals in einer extrem starken Position war. Sie ist gewählt worden, zwar nicht mit der Mehrheit der Stimmen, aber im polnischen Wahlsystem hat das in der Endkonsequenz dazu geführt, dass sie die Mehrheit der Sitze im Parlament hatte, die absolute Mehrheit. Und im selben Jahr ist Andrzej Duda zum Präsidenten geworden, zum Präsidenten Polens. Andrzej Duda auch ganz dezidiert ein Kandidat der PiS. Und damit hatte die PiS erstmal sehr, sehr viel Macht in der Hand, um legislativ vorgehen zu können. Dann muss man wissen, dass die PiS ja schon mal regiert hat, 2005 bis 2007. Und als sie 2015 die Macht übernommen hat, ganz klar erkennbar war, dass sie einen Plan hat. Einen Plan, der darauf basierte, was man 2005 bis 2007 gelernt hat. Und dazu gehörte, dass das Verfassungsgericht eben einer der großen Gegenspieler der Peace war, eben weil viele Projekte der Peace dann doch gegen Recht, gegen die polnische Verfassung auch verstoßen haben, und das Verfassungsgericht hat vieles davon damals aufgehalten. Also ist die Peace 2015 sehr schnell daran gegangen, dieses polnische Verfassungsgericht unter Kontrolle zu bringen, so würde ich es mal nennen. Und dabei geholfen hat ihr ein Fehler der Vorgängerregierung. Die haben nämlich das Recht gehabt, 3 neue Richterpositionen am Verfassungsgericht noch in ihrer Amtszeit, kurz vor dem Ende, neu zu besetzen. Da sind 3 Leute einfach ausgeschieden aus Altersgründen. Und absehbar sind nochmal 2 Plätze frei geworden, was dann aber schon nach der Wahl in der nächsten Amtszeit gewesen wäre. Und die damalige Regierung hatte schlichtweg beschlossen, einfach alle 5 neu zu besetzen. Das durchaus regelwidrig. Und das hat die Peace zum Anlass genommen, eben mit Rückendeckung des Präsidenten zu sagen, dieser ganze Prozess ist hinfällig und jetzt besetzen wir alle 5 neu. Was also wiederum rechtswidrig war. Und ja, im Laufe der Zeit sind dann andere ausgeschieden und wurden nachbesetzt. Vor allem die Gerichtspräsidentin Julia Przyłębska ist von der Peace besetzt worden. Die durfte auch schon lange nicht mehr im Amt sein, weil ihre Amtszeit abgelaufen ist. Aber wenn niemand da ist, der rechtlich wirksam durchsetzt, dass Regeln eingehalten werden, und das müsste am Ende eben das Verfassungsgericht selbst sein, dann passiert da auch nichts.
Was hatte denn das für Auswirkungen? Ich meine, konnte die Peace dann auch eine Politik durchsetzen, die eigentlich mit der Verfassung gar nicht konform gegangen wäre?
Ja, es gab viele Bereiche, viele politische Entscheidungen, wo Vertreter der Opposition, aber auch Menschen, die auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, gesagt haben, das ist eigentlich nicht verfassungskonform. Was aber eben immer eine theoretische Aussage war, weil das Verfassungsgericht als solches schlichtweg nicht gehandelt hat. Oder wenn dann eben im Sinne der regierenden Peace-Partei. Das hat sich unter anderem aber da eben sehr deutlich gezeigt im Streit mit der Europäischen Union um eben die Eingriffe in die Rechtsstaatlichkeit, wo dann das polnische Verfassungsgericht nicht mehr neutral entschieden hat, welcher Teil des europäischen Rechts ist eigentlich mit der polnischen Verfassung vereinbar, welcher vielleicht auch nicht, wo gibt es auch Konflikte in den europäischen Verträgen, sondern dann irgendwann sehr deutlich ganz im Sinne der Peace entschieden hat, dass zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, vor allem aber die Europäische Kommission in Polen, nicht viel zu melden haben und das also vor allem quasi als Gegenwehr gegen Urteile des Europäischen Gerichtshofs, gegen die Eingriffe der Peace in die polnische Rechtsstaatlichkeit. Also da ist das Verfassungsgericht irgendwann zum Bollwerk geworden einer handelnden Regierung. Und noch deutlicher wurde es bei dem in Polen ja wirklich sehr emotional geführten Streit um das Abtreibungsrecht. Da hatte die Peace versucht, das ohnehin schon sehr, sehr strenge polnische Abtreibungsrecht nochmal zu verschärfen, ist da auf wahnsinnig viel Widerstand gestoßen. Da ist im Grunde eine komplette neue Frauenprotestbewegung entstanden gegen dieses Vorhaben. Und die Peace musste im Parlament das dann zurückziehen und feststellen, so kriegen wir das nicht durch. Und der Trick in Anführungsstrichen, dass man sich dann bedient hat, war, über Umwege im Grunde eine Frage ans Verfassungsgericht zu stellen, ob denn das bestehende Abtreibungsrecht verfassungskonform ist. Und das Verfassungsgericht war dann die entscheidende Instanz, die das polnische Abtreibungsrecht verschärft hat. Also in der Konsequenz hat die Peace Politik machen können, indem sie einfach über Bande übers Verfassungsgericht gespielt hat. Und da hat man doch sehr deutlich gemerkt, dass eben nicht nur das rechtliche Korrektiv fehlt, weil das Verfassungsgericht nicht mehr aktiv ist, sondern im Gegenteil, das Verfassungsgericht sogar mitspielt.
Du hast schon angedeutet, wie schwierig es ist, jetzt der Rückbau sozusagen oder der Wiederaufbau des Rechtsstaates Polen. Ja, wie beurteilst du das? Wie kommt man voran und wie erfolgsversprechend ist das?
Also es gibt ein paar Schritte, die konnte die neue Regierung relativ schnell, relativ problemlos unternehmen. Also diese Wiederaufsplittung dieser Doppelfunktion Justizminister und Generalstaatsanwalt. Das kann eine Regierung einfach machen. Adam Bodnar, der neue polnische Justizminister, ist da mit sehr großem Eifer am Werk. Er hat sehr schnell, wirklich wenige Tage nach dem Regierungswechsel zum Beispiel, beantragt, dass die polnische Staatsanwaltschaft Teil der europäischen Staatsanwaltschaft wird. Da ist dann eben doch noch eine zweite Ebene im Hintergrund, die helfen kann. Wenn es konkret um das Verfassungsgericht geht, wird es viel, viel, viel schwieriger. Denn dieses Verfassungsgericht ist da. Und es ist eben doch die oberste Rechtsinstanz im Lande. Und wenn man sich dafür einsetzt, und das tut diese neue Regierung laut ihrem eigenen Bekunden und auch laut dem, was ich hier sehe und mitverfolgen kann, wenn man sich dafür einsetzt, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, dann kann man natürlich das Verfassungsgericht nicht einfach kapern. Das wäre ja auch wiederum ein Putsch. Das heißt, was sie jetzt versuchen, ist so ein Modell in vier Schritten. Also Sie haben jetzt eine Uchvawa, heißt das, also eine Art Beschluss im Parlament verabschiedet, der erstmal so eine Art Willensbekundung ist und das hat rechtlich kaum Folgen, ist aber ein Appell vor allem an die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts zurückzutreten und eine Art Neustart zu ermöglichen. Das ist eine symbolische Geste, das wird für extrem unwahrscheinlich gehalten, dass da auch nur einer am Verfassungsgericht sagt, hey, gute Idee eigentlich. Wir waren jetzt hier ein paar Jahre, aber jetzt lassen wir diesen ja auch lukrativen Job mal wieder sein. Die nächsten Schritte sind zwei Gesetze, mit denen die Art und Weise, wie Richter und Richterinnen gewählt werden und wie ihre Amtszeit dann funktioniert, wie die verändert werden soll. Da geht es vor allem darum, dass nicht, und das ist geschehen zu Peace-Zeiten, nicht Politiker und Politikerinnen, zumal der Regierungspartei, direkt von Parlamentsbänken ins Verfassungsgericht gewählt werden können, sondern es dort so eine Art Abkühlungszeit dazwischen geben muss. Und dass auch die Dauer der Amtszeit im Verfassungsgericht gestaffelt ist auf 3, 6 und 9 Jahre und eben nicht wie jetzt standardmäßig für 9 Jahre und dann sitzen die Leute da und sind im Grunde unantastbar. Aber da kommt schon das erste Problem. Jedes dieser Gesetze kann der Präsident durch sein Veto verhindern. Und Andrzej Duda ist eben nach wie vor peace-nah, das ist auch nach wie vor seine Linie und er hat ganz erheblich an der polnischen sogenannten Justizreform unter der Peace mitgewirkt. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass er sich daran beteiligen wird, diese Reform zurückzudrehen. Und der vierte und sicherlich schwierigste Punkt in diesem Plan der neuen Regierung ist eine Verfassungsänderung. Und die sieht im Grunde so eine Art Reset, also einfach so ein Punkt Null für das Verfassungsgericht vor, dass man einfach nochmal neu anfängt und das Verfassungsgericht neu besetzen kann und das eben dann nach diesen neuen Regeln, sodass es wieder handlungsfähig ist. Das wird als komplett theoretische Option gerade besprochen, denn für eine Verfassungsänderung bräuchte es im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Und dafür braucht man die Peace, die eben nach wie vor die größte Oppositionspartei und die größte und stärkste Einzelfraktion im polnischen Parlament ist. Die wird da mit Sicherheit nicht mitgehen. Also insofern, es ist gerade so ein Vortasten und so richtig eine Strategie ist dann doch nicht erkennbar. Und eigentlich im Hintergrund hört man dann immer wieder, hoffen alle darauf, dass 2025 zur nächsten Präsidentschaftswahl die Peace keine Chance bekommt, einen neuen Präsidenten zu stellen und dann jemand das Amt übernimmt, der bereit ist, diese Reform zu unterstützen. Aber das ist eine Wette auf die Zukunft. Also das kann auch heute niemand vorhersagen, ob das so kommt.
Martin Adam war das, unser ARD-Korrespondent in Warschau. Und meine Studiogäste im Dossier Politik sind heute die FDP-Politikerin und Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Peter Noll, Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht und aktiv in der neuen Richtervereinigung, die sich insbesondere für eine demokratische Justiz einsetzt. Ja, können wir aus dem Beispiel Polen vor allem lernen, man muss den Anfängen wehren, weil wenn der Rechtsstaat mal abgebaut ist, dann schaut es schlecht aus.
Ja, auf alle Fälle kann man daraus lernen, denn wie jetzt die Regierung kämpft, auf rechtsstaatlichem Wege eben wieder einen Zustand herzustellen, der die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts garantiert, Dinge zurückzudrehen, da sieht man ja, wie schwer das ist. Und ich bin auch froh, dass wir eine andere Stellung des Präsidenten bei uns haben, dass quasi Präsident Duda sich immer noch als Vollstrecker eigentlich seiner Partei sieht und nicht im allgemeinen Staatswohle handelt, ist ja mit ein Punkt dafür, dass das alles nur sehr zögerlich und sehr, sehr schwierig geht. Und das wäre bei uns in der Form nicht möglich. Und glaube ich, da sind wir, wenn wir jetzt noch ein paar Änderungen vornehmen, doch deutlich besser aufgestellt.
Herr Noll, kann man sich aber denn überhaupt für alles wappnen?
Nein, nicht für alles kann man nicht.
Nein, kann man natürlich nicht. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Also man kann bestimmte Hindernisse einbauen ins Recht, aber am Ende braucht die Demokratie Demokraten.
Das also, ist das Entscheidende.
So ist es.
Dass also, wir den Wert zu schätzen wissen in einer Demokratie.
Wir werden nicht mit bloßen Regeln verhindern, dass Regelvernichter am Ende sich durchsetzen. Und sei es am Ende auch mit blanker Gewalt. Also die Erfahrung aus Deutschland 33 haben wir dazu geführt, dass wir bestimmte Sicherungen drin haben. Ich erinnere nur an den Föderalismus. Wir haben 16 Justizministerinnen und Justizminister plus Bundesjustizminister. Also selbst wenn das Schreckensszenario im Bundestag eintritt, haben wir immer noch 16 Bundesländer, wo es auch nicht so einfach ist, alles gleichzuschalten. Wir haben schon Sicherungen, sie können noch verbessert werden, wo ich sehr dafür bin. Aber letztlich entscheidend ist es, dass wir hier als Demokraten auch bei allen Differenzen, die wir haben, zusammenhalten und den Wert unserer Freiheit hochhalten.
Und eben nicht eingestufte Parteien im rechtsradikalen, rechtsextremen Spektrum so einen Einfluss bekommen, auch eben durch faire allgemeine Wahlen nicht so einen Einfluss bekommen, dass sie an den verschiedenen Stellen dann auch versuchen können, unser Grundgesetz, ich sag's mal salopp, ein bisschen zu schleifen und eher für Verfassungsfeinde auch größeren Einfluss zu ermöglichen. Und das haben wir als Bürgerinnen und Bürger in der Hand.
Rechts gegen Recht haben wir unsere Sendung, unser Dossier Politik heute genannt. Drehen wir es doch mal um. Recht gegen Rechts. Also ich meine, im Moment gibt es zahlreiche Verfahren. Da geht es um die NPD-Parteienfinanzierung erst jüngst vor dem Verfassungsgericht. Oder es geht um die Einstufung diverser Teile der AfD oder auch der Gesamtpartei, ob sie jetzt gesichert oder Verdachtsfall rechtsextremistisch sind. Oder natürlich das AfD-Verbotsverfahren, das gerade breit diskutiert wird. Ist unsere Justiz da wehrhaft im Verteidigen von Demokratie und Rechtsstaat? Oder ist es im Moment auch, haben Sie den Eindruck, dass die Justiz ja fast schon überlastet wird oder dass Gesellschaft und Politik eigentlich den Kampf gegen antidemokratische Tendenzen auslagert an die Justiz?
Nein, ich sehe keine Auslagerung an die Justiz. Wir haben ja auch nicht ein anhängiges Parteienverbotsverfahren AfD betreffend. Ich werbe sehr dafür, damit sehr sachlich und zurückhaltend umzugehen und nicht zu meinen, wenn wir jetzt alles tun, um ein Verfahren einzuleiten, dann müsste ja auch das Verfassungsgericht entscheiden, dann wäre das Problem erledigt. Es bleiben ja die Menschen mit der Gesinnung und der Haltung erhalten in unserer Gesellschaft und das ist das Entscheidende. Wir müssen alles tun, damit möglichst nicht viele Menschen sich zu diesem völkischen Denken, zu diesem ausgrenzenden Denken mit Remigration, mit vielen anderen hingezogen fühlen, weil sie nicht das Vertrauen in staatliche Institutionen haben, wie es wichtig ist. Und dazu können gerade natürlich auch Regierungen, aber auch eben aktive Bürgerinnen und Bürger beitragen. Aber wir haben bisher nicht jetzt die Fragen ausgelagert an die Justiz.
Nur kurz die Nachfrage, ohne dieses Thema allzu sehr auswalzen zu wollen. Sie sind also gegen ein AfD-Verbotsverfahren?
Ich bin sehr skeptisch bei Parteienverbotsverfahren. Ich war Ministerin, als es auch mit der NPD sehr diskutiert wurde. Da gab es ja schon einen Anlauf, der gescheitert war, dann einen zweiten Anlauf. Ich vergleiche die nicht mit der AfD. Wir erwarten jetzt die Entscheidung UVG Münster. Aber ich bin sehr zurückhaltend und skeptisch, was das angeht. Denn allein ein verfassungsfeindliches Parteiprogramm zu haben, reicht dafür nicht aus. Da muss noch viele andere Elemente dazukommen. Und das Allerschlimmste wäre doch, ein Verfahren zu haben, wie es damals bei der NPD zu Anfang war, das dann nicht zum Erfolg, nämlich des Verbotes, führen würde. Ich glaube, der Schaden, der ist unvorstellbar groß.
Ich will das Thema, wie gesagt, gar nicht vertiefen. An Sie nochmal, Herr Noll, die Frage, inwiefern Sie denn ja eine, ja, wie soll ich sagen, Auslagerung des Problems an die Justiz beobachten als praktizierender Richter, oder sehen Sie das ähnlich wie die Frau Leutheusser-Schramberger?
Sehe ich ähnlich. Also eine Auslagerung des Problems an die Justiz? Nein. Wir haben natürlich damit zu tun, dass Leute aus ideologischem Eifer sich strafbar machen. Ganz klassisch die Volksverhetzungsdelikte, die natürlich verfolgt werden von der Staatsanwaltschaft und auch von den Strafgerichten. Aber dass man sagen könnte, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung wird jetzt in die Justiz verlagert, sehe ich so nicht. Ich möchte noch anschließen an das, was Frau Leutheusser-Schnarrenberger zu Recht gesagt hat. Es ist eine Forderung an die Justiz, zum Teil wachsam zu bleiben. Wir sind es. Ich bin offen für Diskussionen innerhalb der Justiz. Es ist eine Forderung an die Politik, zu tun, was geht, das System einigermaßen krisenfest zu machen. Und schließlich in erster Linie, ich wiederhole es, eine Aufforderung an die Demokraten und Demokratinnen, die ja zum Glück in den letzten Wochen zu Hunderttausenden sich gezeigt haben und gezeigt haben, auf Bayerisch, ich kann es jetzt nicht so gut, mehr sind die mehr dann, immer noch.
Ja, das muss auch so unbedingt bleiben, ja.
Auch ein Vorsitzender Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht muss nicht akzentfrei Bayerisch reden, haben wir gerade gelernt. Peter Noll und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger waren meine Gäste heute im Dossier Politik. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gern, vielen Dank.
Immer gerne.
Noch mehr von uns finden Sie in der ARD Audiothek unter der Rubrik Dossier Politik. Zum Beispiel haben wir uns in einer Sendung vor ein paar Wochen die Frage gestellt, was wäre, wenn die AfD an der Macht wäre? Nachzuhören in der ARD Audiothek. Thies Maaßen bedankt sich fürs Zuhören.